Ich fange mal an. Lieber Wolfgang.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, persönlich kenne ich ihn seit 14 Jahren. Mit seinem Eintritt in die Humboldt-Universität. Aber es ist ja angekündigt worden, als jemand, der mit Informatik und Gesellschaft auch zu DDR-Zeiten groß geworden ist, da war auch Wolfgang Köln nicht unbekannt. Also in dem Sinne kannte ich ihn schon länger, zwar nicht persönlich, aber doch durch die eine oder andere Schrift, die von ihm kam und die in einer Sektion Wissenschaftstheorie und Organisation durchaus gelesen wurde und aufmerksam ausgewertet wurde. Das ist das, was ich studiert habe und dann anschließend bei Bodo Wenzlaff, dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt, promoviert und Klaus Fuchs-Gitowski. Und jetzt ist es auch geschafft mit der Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich eine Einladung bekommen habe, hier zu sprechen und habe die sofort und gerne angenommen, ohne eine halbe Minute auch nur zu warten. Und dann habe ich überlegt, was erzähle ich bei so einer Veranstaltung, wenn ich den Informatiker Wolfgang Keul kenne, dann könnte ich sagen, na gut, das mag noch gehen als Leiter eines Rechenzentrums oder Computer- und Medienservice. Aber wenn ich dann den Philosophen, den Mathematiker Wolfgang Keul erlebe, wurde ich mir schon etwas unsicher. Und wenn ich dann noch mir das Thema durchgelesen habe, das er denn dieser Veranstaltung gegeben hat, dann hatte ich dann etwas Mühe zu überlegen, was erzähle ich denn jetzt. Also es war dann nahe zu sagen, über die Informationsinfrastruktur von deutschen Universitäten ist es wohl nicht angebracht zu sprechen. Das ist das, womit ich mich dann hauptsächlich zu beschäftigen habe, als Leiter dieses Computer- und Medienservice. Aber andererseits habe ich dann weiter darüber nachgedacht, dass gerade in den letzten 2-3 Jahren, wo es sehr, sehr viele intensivere Diskussionen zum elektronischen Publizieren gab, die mich immer wieder haben darüber nachdenken lassen, wo sind wir eigentlich mit dem elektronischen Publizieren, wo sortiere ich das eigentlich ein in die Welt der wissenschaftlichen Kommunikation, wenn dann solche Diskussionen aufkamen, was ist Open Access, brauchen wir Open Access, den freien Zugriff zu wissenschaftlicher Information, dann sage ich mir an der Stelle, ja Gott, das ist doch eigentlich was, was mit Gutenberg zu tun haben müsste. Kann man da und wie sollte man denn dort irgendwo den Zusammenhang tatsächlich sehen? Im September war ich dann eingeladen zu einer Tagung der GI oder einem Workshop der GI, die dann überschrieben war mit der Traum der digitalen Weltbibliothek. Also sind wir so weit, dass wir das Wissen oder die Information von allen gemeinsam speichernd zur Verfügung stellen können? So, und das hat mich dann natürlich umgetrieben und ein bisschen länger darüber nachzudenken und deshalb habe ich meinen Beitrag überschrieben mit vom Paradigmenwechsel oder der Paradigmenwechsel beim wissenschaftlichen Publizieren. Angehen will ich das Ganze, indem ich versuche mit 4 Thesen das zu belegen oder zumindest Denkanstöße zu geben, um dann darüber zu diskutieren, inwieweit gibt es diesen Paradigmenwechsel der wissenschaftlichen Kommunikation. Also die These 1, mit dem elektronischen Publizieren wird das wissenschaftliche Publizieren revolutioniert, weil es den technischen Vorgang vereinfacht, das zeitnahe Veröffentlichen ermöglicht, eine weltweite Verbreitung gewährleistet und die Auffindbarkeit auf, ich habe vorsichtig geschrieben, nahezu 100% bringt. Das ist These 1. These 2 dann, das wissenschaftliche Publizieren ist im Wandel, weil technische Schranken der Vervielfältigung und Verbreitung gefallen sind und somit ein freier, uneingeschränkter Zugriff auf das Wissen der Welt möglich wird. Dritte These dann, der Entstehungsprozess des wissenschaftlichen Publizierens der heutigen Zeit findet in virtuellen Räumen statt, die das kollaborative Arbeiten ermöglichen. Gibt es daraufhin Änderungen, die mit so einer These dann einhergehen? Und die vierte, vielleicht die am weitestreichendste, das wissenschaftliche Publizieren erreicht eine andere Qualität, weil die Publikationsform der Zukunft nicht mehr vorrangig textorientiert und verschriftlicht ist, sondern von Grafiken, Audio- und Videofiles bestimmt oder geprägt sein wird. Das will ich also versuchen, im Weiteren etwas näher zu begründen. Fange ich also an mit dieser These 1, das elektronische Publizieren. Also ich habe formuliert, der technische Vorgang vereinfacht die Veröffentlichung wesentlich zeitnah und vor allem eine wesentlich höhere Verbreitung. Wenn wir uns das elektronische Publizieren ansehen, dann gibt es sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Erwartungswerte auf das, was elektronisches oder was vom elektronischen Publizieren gehalten wird. Das ist zum einen die sogenannte Autorensicht, also den wir unterstützen wollen, der einen neuen Weg zum wissenschaftlichen Publizieren findet. Er sucht in erster Linie ein komfortables, sage ich es ganz profan, Textverarbeitungssystem, mit dem er seine Arbeiten schreiben kann, denn im Wesentlichen ist es textorientiert, was er denn so vorhat. Der den Vorgang eigentlich treibt, das sind wir alle, wenn wir uns in die Position versetzen, Nutzer zu sein. Wir sind diejenigen in der Zwischenzeit, die sich an den Schreibtisch setzen oder vor den Computer setzen, wo auch immer er steht, und eigentlich die Auffassung haben, wenn wir was suchen, wollen wir diesen Platz nicht mehr verlassen. Wir wollen es im Netz finden und wir wollen es bis zum Volltext finden und wollen dann mit diesem entsprechend weiterarbeiten. Genau durch diese Einstellung produzieren wir aber auch wiederum den Zwang, indem wir formulieren, ja, dann brauche ich das auch elektronisch verfügbar und dann muss ich möglicherweise selbst was dafür tun, in diesem Zweck, dass es dann verfügbar ist. Dieser letzte Schluss ist nicht immer da und wird von vielen nicht vollzogen. Nichtsdestotrotz, er liegt auf der Hand. Wenn wir die Bibliotheken sehen, dann sieht das so aus, als wäre es das, was sie schon immer zu tun hatten. Also das Erschließen, Aufbewahren und das zur Verfügung stellen und Ähnlichem. Nun, sie haben sich auseinanderzusetzen mit den elektronischen Medien und sie haben das Problem beim elektronischen Publizieren, dass sie ähnlich wie auch in der Vergangenheit in erster Linie reagieren und wenig Chance haben zu agieren. Also zu sagen, welche Chancen habe ich denn, wenn ich sammeln will oder wenn ich den Auftrag habe zu sammeln und es aufzubereiten. Also kriege ich, um das ganz profan zu formulieren, eine Datei, die sich tatsächlich für eine Langfristarchivierung eignet, oder ist das nun Aufgabe einer Bibliothek, dieses tatsächlich einer Klärung herbeizuführen. Und so könnte man also weiter darüber diskutieren. Ich will das nicht jedes Detail aufführen. Wenn man etwas mehr ins Detail eingeht, und auch hier werde ich nicht jeden Punkt aufbringen, dann ist es das, wenn das elektronische Publizieren greifen soll, dass es bestimmte Forderungen vom Autor gibt an das elektronische Publizieren. Das ist zum einen, wie ich sagte, das Textverarbeitungssystem. Das ist zum anderen aber auch die berechtigte Angst des Autors, was passiert eigentlich mit meiner Arbeit? Inwieweit ist Authentizität und Integrität denn nun tatsächlich gesichert? Wir haben 1997 an der Humboldt-Universität begonnen mit dem elektronischen Veröffentlichen von Dissertationen und wollten einen Beschluss des Akademischen Senats über alle Fakultäten haben, dass die vierte der möglichen Veröffentlichungsformen für eine Dissertation die elektronische Veröffentlichung ist. Wir sind auch so weit gekommen, dass wir diese Vorlage einreichen konnten. Und bei der Diskussion im Akademischen Senat gab es heftige Gegenstimmen und die heftigen Gegenstimmen kamen von den Informatikern. Wenn ich das in anderen Kreisen erzähle, dann gibt es einen Aha-Effekt. Dieser Kreis wird klar sein, denn die Meinung der Informatiker war klar und deutlich, wir wissen am besten, wie man fälscht, wie man mit Dateien manipuliert, wie man Autoren manipuliert und Ähnlichem. Was uns dann dazu geführt hat, in unserer Arbeitsgruppe speziell darauf sehr viel Wert zu legen. Was passiert mit digitalen Signaturen, was passiert mit Hash-Werten und Ähnlichem, also inwieweit kann ich die Authentizität und Integrität nun tatsächlich nachweisen. Ein anderes Argument, was von Autoren sehr, sehr häufig gebraucht wird, in der Zeit der elektronischen Veröffentlichung ist das Plagiat das, was blüht. Wir haben eine Spezialistin im Saale zu diesem Thema. Und wenn ich darüber mit den Studierenden rede, dann ist das auch ein Thema, worüber heftig diskutiert wird. Und ich sage dann aus meiner Sicht ein schlagendes Argument, ja, es mag so sein. Andererseits, wir haben auch erstmalig die Zeit erreicht, wo es so leicht noch nie war, ein Plagiat nachzuweisen. Und damit also die Gefahr, als derjenige, der ein Plagiat begeht, auch tatsächlich erwischt zu werden. Das ist kein Allheilmittel für dieses Thema, da kann man sich sicherlich viel, viel detaillierter darüber verständigen. Wenn ich weiter vergleiche, also die Verfügbarkeit und Veröffentlichung von traditioneller und elektronischer Publikation, dann haben wir sicherlich auf der einen Seite das Altbewährte, diese stabile Technologie, andererseits mit langen Publikationszeiten, die wir hierbei haben, an denen wir uns möglicherweise an der einen oder anderen Stelle gewöhnt haben. Aber wir haben wiederum auf der Seite der elektronischen Publikation das Problem, was ja häufig sehr unterstellt wird. Es gibt dort, und das muss man, selbst wenn man auf diesem Gebiet tätig ist, schon zugestehen, lange nicht die etablierten Peer-Review-Verfahren, wie wir sie in ausgewiesenen Journalen und ähnlichen Sachen haben. Aber dieses ist nicht zwingend ein Problem des elektronischen Publizierens, sondern eher ein Problem der jeweiligen Community. Über die digitalen Signaturen, über Zeitstempel als Nachweis von Authentizität und Integrität, das hatte ich angedeutet, darauf könnte man sicher detaillierter eingehen. Gehe ich zur Erschließung elektronischer Dokumente, dann kann ich an der Stelle eigentlich nur anfügen, natürlich ist sie ein Problem. Und natürlich diskutiert die Szene auf diesem Gebiet heftig darum, reichen 15 Elemente von Dublin Core aus, um solche Publikationen tatsächlich zu beschreiben, oder brauche ich mehr? Und wenn ja, welche brauche ich darüber? Wenn ich dann aber andererseits in den Mund nehme, beginne ich mit dem elektronischen Publizieren vielleicht um das Jahr 1990. Wenn ich also das WWW irgendwo mit ins Spiel bringe dabei, dann kann ich sagen, es sind 17 Jahre. Wenn ich dann den hier zur Überschrift erklärten Gutenberg nehme von 1452, vielleicht als im gewissen Sinne ein Stückchen wissenschaftliche Bibliothek, nur um überhaupt ein Datum zu haben, dann sind es vielleicht etwas mehr als 550 Jahre, wo sich Bibliothekarinnen und Bibliothekare darüber streiten, wie Katalogisierung wirklich funktionieren muss. Ob es ein MAP, ein MARC, ein UNIMARC oder ein MARC 21 oder sonst irgendwas geben muss, um Daten nun tatsächlich auszutauschen. Zugegeben, das ist kein schlagendes Argument für das elektronische Publizieren, es macht aber deutlich, zum einen, wo wir uns befinden, und es ruft andererseits die Frage auf, wir sollten aufpassen, die Zahl der Fehler zu begrenzen, die wir auf diesem Weg machen, das elektronische Publizieren tatsächlich zu etablieren. Die Langzeitverfügbarkeit ist das Thema, worüber man unendlich streiten könnte, und das, was da bisher erreicht ist. Und deshalb lasse ich es hier nur sehr kurz. Es gibt eine Reihe von Unternehmungen dabei, auch in Deutschland, sich dazu zu verständigen. Ich will einfach nur an der Stelle aufrufen, dass es sicherlich Verfahren gibt, technischer Art, dieses zu bringen, dass aber auch die Player im Publikationsprozess erheblich beisteuern können für die Gewährleistung von der Langfristarchivierung elektronischer Dokumente. Also zum Beispiel das, was vorhin schon mal auf der Folie stand, das Vermeiden von proprietären Systemen. Wenn ich also oben rüberschreiben könnte, möglicherweise langes Leben für Bill Gates, ich habe nichts gegen den Mann, aber Microsoft Word für Windows eignet sich nicht für eine Langfristarchivierung, weil es halt ein proprietäres Format ist. Ich kann aber als Autor dazu beitragen, wenn ich mich orientiere an standardisierte Formate wie XML oder ähnliche Sachen, dass ich zumindest dorthin die Konvertierung und Ähnlichen übernehmen kann. Ich will an der Stelle eigentlich zum Ausdruck bringen, dass dieser Teil eigentlich das Mitwirken aller verlangt, die im wissenschaftlichen Publikationsprozess tätig sind. Kommen wir zum Retrieval, und da erinnere ich, also was ich eingangs sagte, zum Nutzer. Dann ist es genau der Punkt, der eigentlich den größten Vorteil innehat, den das elektronische Publizieren praktiziert. Wenn wir ihn nicht selbst verschenken, wenn wir die Möglichkeiten nutzen, die da strukturiertes Schreiben heißt und demzufolge strukturiertes Suchen, und aus diesem Grunde auch eine Verbesserung der Erhöhung der Trefferquote, eine genauere, zielsichere Suche. Das war der Grund, weshalb ich etwas einschränkend gesagt habe, nahezu 100% Wiederauffindbarkeit. Weil Lost in Space oder ähnliche Schlagworte kann man sicherlich dort mit ranbringen. Aber die Autoren und alle Beteiligten können heftig dazu beitragen, dass dieses in der Dimension sicherlich nicht der Fall ist. Fasst man das zusammen, dann könnte man formulieren, beim elektronischen Publizieren, es ist sicherlich so, dass es eine ganze Reihe von Vorteilen gibt, und ich den Daumen nach unten würde ich in diesem Falle interpretieren, das sind die Probleme. Und die Probleme sind die, mit denen man sich gegenwärtig auseinanderzusetzen hat, denen man eine Lösung eine zuführen muss, um tatsächlich das elektronische Publizieren weiter voranzubringen. Komme ich zur zweiten These. Wissenschaftliches Publizieren ist im Wandel, weil technische Schranken der Vervielfältigung, der Verbreitung gefallen sind und somit ein freier, uneingeschränkter Zugriff auf das Wissen der Welt ermöglicht wird. Den kennen Sie sicherlich alle, den, wenn man so will, von manchen als den Vordenker der Amerikaner bezeichneten. Und der hat dann an irgendeiner Stelle geschrieben, Mendels Idee der Gesetze der Genetik war der Welt für eine Generation verloren gegangen, weil seine Veröffentlichung nicht die wenigen erreichte, die in der Lage gewesen wären, sie zu verstehen. Also der Punkt der Wiederauffindbarkeit ist das, was dabei tatsächlich eine Rolle spielt. Wenn man, da gehe ich mal drüber weg, wenn wir mal die Historie kurz beleuchten, dann nehme ich hier Erasmus von Rotterdam, weil ich kein besseres Bild gefunden habe, wo jemand am Pult steht und den Eindruck erweckt, als würde er vorlesen. Und auf der anderen Seite sitzt dann jemand, der mitschreibt, um damit zu dokumentieren, das ist die Form, wie vervielfältigt wurde. Zu einer Zeit, die dann eben vor Gutenberg war, wo also deutlich damit eine technische Schranke zumindest beherrschbarer wurde, die Frage der Vervielfältigung, die durch die beweglichen Letter völlig andere Dimension bekommen hat, die sich in erster Linie ökonomisch begründen lässt. Wenn ich also in der Lage bin, genügend viel Geld einzusetzen, um die Vervielfältigung zu organisieren, dann wäre es zu dieser Zeit sicherlich mit Einschränkungen prinzipiell möglich. Und die dann folgende Zeit ist sicherlich dadurch geprägt, ich hatte es angedeutet, nachzuweisen, wie ist das, was entstanden wurde, so vorbereitet, dass es auch wieder auffindbar tatsächlich geworden ist. Wir haben an dieser Stelle, also wo finde ich es, wir haben an dieser Stelle die Frage, inwieweit reichen die ökonomischen Ressourcen aus, um tatsächlich den Zugriff zu organisieren, wie weit ist die Möglichkeit der Verbreitung wissenschaftlicher Literatur tatsächlich gegeben und das nicht nur in vorher festgelegte bestimmte Orte der Welt, sondern tatsächlich den weltweiten Zugriff hierzu. Diese Folie habe ich schon an mehreren Vorträgen gebracht. Sie soll die gegenwärtige Zeit eigentlich dokumentieren, also die, in der wir leben, die da multimedial geprägt ist, die durch den Computer geprägt ist, die Forderung des freien Zugriffs auf den Wissensbestand erhebt. Mit dieser Zeit und der Digitalisierung ist aus meiner Sicht erstmalig tatsächlich die Möglichkeit entstanden, dass diese Schranken, die ich erwähnt habe und die ich aufgezeigt habe, fallen. Durch das Netz und die Digitalisierung habe ich prinzipiell die Möglichkeit des Zugangs für jedermann an jedem Ort zu Wissen. Damit entsteht aber auch zwangsläufig eine neue Forderung, die damit erstmalig tatsächlich eine realistische Chance hat, auch auf Umsetzung. Auf die Berlin-Deklaration, aus der das hier ist, will ich nicht weiter eingehen. Aber das ist die Grundidee dessen, was Open Access ist. Und gerade deshalb ist das, was der freien Zugriff für wissenschaftliche Information ist, gerade heute ein so entsprechendes Thema, weil es diese technischen Schranken nicht mehr gibt, sondern weil wir alle, die wir Wissenschaft betreiben, diejenigen sind, die nach wie vor mit diesen Schranken leben oder leben wollen. Also wissenschaftspolitische Möglichkeiten, sicherlich die Kultur des wissenschaftlichen Publizierens, was ist die Reputation in einer angesehenen Fachzeitschrift im Verhältnis zur Veröffentlichung in einem sogenannten Self-Archiving-Modus, also ob das nun auf der persönlichen Webseite ist oder der jeweiligen Institution oder des Fachbereiches oder eben ein solches Open Access Journal. Man unterscheidet den sogenannten Green and Golden Road hierzu. Das ist Ihnen alles sicherlich bestens bekannt. Das ist der Versuch, tatsächlich diese Schranken zu überschreiten und dabei deutlich zu machen, dass der Zugriff auf Wissen für alle ermöglicht werden soll. Wir haben uns an der Humboldt-Universität sehr, sehr viel Mühe gegeben, gerade diesen Gedanken in die Community, in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität hereinzutragen. Wir haben den Akademischen Senat dazu gebracht, dass er zusätzlich zu der Berlin Declaration eine Deklaration für die Humboldt-Universität am 9. Mai 2006 beschließt. Wir haben technische Vorkehrungen getroffen, dass man seine wissenschaftlichen Beiträge, ob das Post- oder Preprint-Publikationen sind, auf diesen Institutional Repository einbringen kann. Wie gesagt, in diesen dort geschilderten drei Schritten und dann wäre also diese elektronische Publikation mit dem freien Zugriff gegeben. Dazu gibt es also diesen Server, der also eine besondere Kategorie hat, Open Access Publikationen, um das herauszustreichen. Er ist an sich Open Access, aber wir wollten diese Stelle herausstreichen. Und das ist ein Ergebnis. von anderthalb Jahren Bemühungen an der Humboldt-Universität. Ein Kollege von mir aus der Bibliothek hat mal errechnet, dass im Schnitt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Humboldt-Universität pro Jahr etwa auf 2000 Veröffentlichungen kommen. In den zwei Jahren sind wir mit großer Mühe und mit vielen Aktionen, die wir betrieben haben, was habe ich jetzt, 224 Beiträge kommen. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, dass dieses Thema des freien Zugangs nicht mehr unbedingt an den technischen Schranken hängt, sondern dass es in erster Linie an unserer eigenen Einstellung hierzu betrifft. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die uns dazu führen, also aus der Sicht des Nutzers, das habe ich aus einem anderen Vortrag enthalten, die ich beim Bibliothekartag gehalten habe, wo ich formuliert habe, was sind diese Repositories denn tatsächlich wert? Wie sieht sie der Nutzer? Und das sind die Punkte, an denen man aus meiner Sicht arbeiten muss, um deutlich zu machen, auch die sich damit befassen, die Sichtbarkeit dieser Repositories tatsächlich zu erhöhen. Es gibt dazu eine ganze Reihe von Anstrengungen weltweit unter Einbeziehung von Europa und unter Einbeziehung unserer deutschen Aktivitäten, aber weit fortgeschritten ist dieses Verfahren nicht. In ähnlicher Weise könnte ich also hier die Argumente des Nutzers wieder bringen, aber in Anbetracht der Zeit würde ich das mal kürzer halten. Wenn es gewünscht ist, können wir da sicherlich gerne darüber diskutieren. Ich möchte vielmehr auf die dritte These kommen. Der Entstehungsprozess des wissenschaftlichen Publizierens der heutigen Zeit findet in virtuellen Räumen statt, die das kollaborative Arbeiten ermöglichen. Nun, es bleibt die Frage, was ist da ein Wandel? Ich hoffe, Sie können ein wenig erkennen, aber das Wesentliche werden Sie erkennen, es ist ein Wiki oder besser ein Screenshot eines Wikis. Sie alle arbeiten aller Wahrscheinlichkeit nach mit Wikis. Dieses hier ist eine kleine Besonderheit, denn es ist ein Wiki, was Historiker eines Sonderforschungsbereiches der DFG benutzen. Ich lese mal hierzu vor einen Artikel, der demnächst im Humboldt-Forum erscheinen wird, von Frau Schiel, Herrn Burkhardt und Herrn Eremi. Dort heißt es, der Mediawist sucht als Sprecher des DFG-Schwerpunktprogramms 1173 Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter nach technischem Support bei der Umsetzung eines nicht ganz alltäglichen transdisziplinären Forschungsvorhabens. 26 Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter aus ganz Deutschland sollten neue Formen der geisteswissenschaftlichen Zusammenarbeit und des kollaborativen Schreibens erproben. Umgekehrt waren der CMS und die historische Fachinformation an der Weiterentwicklung ihrer E-Mail-Medien für den Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens interessiert. Also man ist an uns herangetreten und hat darüber diskutiert, wie können wir uns dabei unterstützen, wenn wir an 26 verschiedenen Orten mit weit über 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine gemeinsame Monographie schreiben wollen, nicht einen Sammelband, sondern eine Monographie zu diesem Thema. Und wir haben das Ihnen allen bekannte Wiki genommen und haben an der einen oder anderen Stelle, wie heißt das so schön in unserem Computerdeutsch, geschraubt, um es Ihnen zugänglich zu machen. Und Sie haben dann dieses Wiki benutzt, um eine Publikation vorzubereiten. Die Publikation soll im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen, wird 600 Seiten umfassen. Und mit diesem Wiki wird erreicht, wenn dann die letzte Fassung da ist, dass letztlich ein XML-File rauskommt. Und dieser XML-File eignet sich für die unmittelbare Drucklegung beim Verlag. Die Frage ist, ist das eine andere Form des Publizierens, die ich an dieser Stelle stellen muss? Aber eine zweite, für mich fast noch wichtigere Frage, was ist eigentlich das wissenschaftliche Publizieren in diesem Zusammenhang? Das Produkt oder der Weg? Also, wir haben 600 Seiten möglicherweise, aber ist es nicht, erst recht wenn es um Historiker geht, ist es nicht interessant herauszufinden, wie kommen diese 50 Leute, wie kommen die zu diesem Ergebnis? Und dazu bietet das Wiki zum Beispiel eine Möglichkeit, die ein Microsoft Word lange nicht mehr hat. In der auswertenden Diskussion regte sich eine Kollegin aus München auf, dass doch irgendjemand ihren Text verändert hätte und im Sinne des Verschlimmbesserns an diesem Text gearbeitet hätte. Das hätte sie doch denn so gegrämt, dass sie den Versuch unternommen hat, herauszufinden, wer war das wann. In diesem Wiki ist die 23 Versionen zurückgegangen und hat die Stelle gefunden, wo es verändert wurde. Zeigen Sie mir ein anderes System, wo das überhaupt denkbar wäre. Also in dieser Art und Weise tatsächlich heranzugehen. Sicherlich aus der Sicht eines Computer- und Medienservice muss uns das lehren, wir waren möglicherweise nicht umsichtig genug, sonst hätte man der Dame von vornherein sagen können, stellen Sie das in der RSS-Feed ein und jedes Mal, wenn eine Änderung kommt, kriegen Sie die Benachrichtigung und hätten Sie nicht auf 23 Versionen zurückblättern müssen, sondern wären sofort darauf gestoßen worden. Aber das ist also ein Beispiel dafür, was sich ändert. Das ist diese sogenannte Schlussbetrachtung, die damit einhergeht. Auch das kennen Sie alle. Die immer mehr um sich greifenden Blogs. Sicherlich, es gibt so eine, aber es gibt auch solche Blogs. Solche, mit denen Sie sich, wo Sie sich tatsächlich wiederfinden und wo es für Sie anregend ist, in die Diskussion einzugreifen. Die Frage für mich ist, ja, was ist ein Blog? Ist es der Brief der Wissenschaftler der Vergangenheit? Kann ich ihn mit damit vergleichen oder sollte ich dieses tunlichst lassen? Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist da sicherlich noch ein Problem, wo ich nicht unbedingt die Lösung sehe, dass das Schreiben in solchen Blogs vielleicht nicht jedermanns Sache ist und andererseits es genügend viele Zeitgenossen gibt, für die das Schreiben in solchen Blogs vielleicht eine besondere Form der Selbstdarstellung ist, sodass man da an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich diskutieren muss. Aber wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, was ist dieses ursprünglich als Tagebuch angedachte Werk, als Tagebuch eines Wissenschaftlers? Es wäre, wenn wir es denn zurückdenken würden und von manch einem unserer Wissenschaftler hätten, ja, ein wunderbares Fund, auf das wir heute alle stolz wären. Es gibt bisher nur wenig Ideen, tatsächlich solche Blogs in irgendeiner Weise aufzuheben und damit umzugehen. Das ist eine andere Form, die ja im gewissen Sinne das kollaborative Arbeiten, den virtuellen Raum betrifft. Das ist eine Arbeit oder ein Produkt des Institute for Future of the Book aus Kalifornien und nennt sich Comment Press. Comment Press als eine besondere Art der Darstellung von Text, wo ich die Möglichkeit habe, die hier so sichtbar werden soll, zu den einzelnen Paragraphen entsprechende Anmerkungen zu machen. Also eine Möglichkeit, das klassische Verfahren zu nehmen und die sogenannten Social Tags dann mit einfließen zu lassen. Also das soziale Netzwerk hierbei mitzuformen. Auch darüber lohnt es sicherlich nachzudenken, inwieweit ist das eine Form der künftigen Auseinandersetzung. Ja, komme ich zur vierten These. Also das wissenschaftliche Publizieren erreicht eine andere Qualität, weil die Publikationsform der Zukunft nicht mehr vorrangig textorientiert und verschriftlicht ist, sondern von Grafiken, Audio- und Videosequenzen geprägt sein wird. Das habe ich mir längere Zeit überlegt, ob ich mich das trauen darf, hier reinzubringen. Aber da bin ich halt gerade auf die Diskussion hierzu gespannt. Als als CMS der Humboldt-Universität werden wir immer wieder gedrängt, diese Sammlungen multimedialer Art auch tatsächlich so aufzubewahren, dass es möglichst viele auch wieder auffinden können. Wir haben dazu eine Entwicklung, die NEME heißt, wo wir etwa 40.000 Objekte drin haben, Sammlungen des Museums für Naturkunde, teilweise ein Lautarchiv. Sie hören an der Stimme, dass wir vielleicht nicht ganz zufrieden sind mit dem, was wir haben, demzufolge brauchen wir was Nächstes, aber es ist ein Beispiel dafür, dass wir diese Sammlungen aufbewahren wollen und auch in digitaler Form einem möglichst breiten Kreis zur Verfügung stellen. Ist das eine Form des Publizierens? Ich weiß nicht, ob Martin Warnke nachher darauf eingehen wird. Gemeinsam haben wir ein Projekt, was wir überschrieben haben mit Hyperimage. Hyperimage, dabei geht es darum, wie weit korrespondieren Bilder oder andersrum, inwieweit können Bildwissenschaftler tatsächlich in der Lage sein, in der Community über Teile von Bildern sich zu verständigen. Wahrscheinlich werden Sie alle den Umgang mit Bilddatenbanken kennen. Natürlich gibt es das, natürlich gibt es gute und weniger gute dabei und natürlich kann man dort Bilder beschreiben mit entsprechenden Metadaten und Ähnlichem. Aber was mache ich? Ich beschreibe das Bild, das Ganze. Wenn ich aber nur in die Verlegenheit komme und ich will also einzelne Teile, zum Beispiel eines Säulenkapitells, beschreiben und will darüber und nur darüber mit dem Nachbarwissenschaftlerin, mit der Nachbarwissenschaftler diskutieren, dann ist das, was wir in Hyperimage versuchen mit diesem Editor und dem entsprechenden Reader, soll das ein Instrument darstellen, mit dem wir uns erhoffen, dass wir tatsächlich Bildwissenschaft, die Kommunikation in der Bildwissenschaft auf eine andere mögliche Qualität heben können. Was völlig anderes. Wer dieses Haus ein wenig kennt, der wird diesen Lesesaal. Wir werden diesen Lesesaal kennen, das ist also der vom Erwin Schrödinger Zentrum und der eine oder andere wird vielleicht Zugang gehabt haben auf diese Broschüre der Architekten dieses Hauses von Daniel Gößler. Unsere Kollegen haben nun so verfahren, dass sie, was sie auch alle kennen, ein Panorama des Lesesaals angelegt haben, indem man also als Nutzender, als Betrachtender fahren kann, das war wie deutlich zu erkennen ist vor der Eröffnung, und sich jede einzelne Passage dieses Lesesaals nun tatsächlich ansehen kann. Wie bitte? Ja, das sage ich ja, das war vor der Eröffnung. Eine neuere Variante davon habe ich nicht. Ich zeige sie nur deshalb, um deutlich zu machen, welche Art der Beschreibung enthält eigentlich welche Form von Information. Womit komme ich eigentlich weiter? Mit der Beschreibung des Architekten, wie wir sie gewohnt sind, wo natürlich auch brave Zeichnungen drin sind, oder wie weit ist der Aussagewert eines solchen Panoramas? Wie groß ist sicherlich, muss man sich fragen, der Aufwand, so ein Panoram herzustellen, wie weit ist der Aufwand, eine solche Broschüre zu produzieren? Gehe ich weiter in diese Richtung der unterschiedlichsten Arten des Publizierens. Da bin ich auf einem Gebiet, wo Wolfgang Koi an der Humboldt-Universität deutlicher Vorreiter ist. Ich will hinaus auf das, was da Postcasting in Neudeutsch genannt wird, oder eben das Aufzeichnen von Vorlesungen zum Beispiel. Das ist das, was gegenwärtig ein heftiger Diskussion und ein heftiger Streit ist. Und man muss sich fragen, ist dieses das Aufnehmen von Ton und auch das Wiedergeben von Ton eine neue Form von Publikation oder ist es nicht? Ich selbst habe im Frühjahrssemester eine Vorlesung gehalten zum elektronischen Publizieren und habe mir halt das Mikro angesteckt und diese Vorlesung aufgenommen und dank einer Studentin, die hat es dann ein bisschen beschnitten und dann in unser Lernmanagement-System Moodle mit reingestellt, sodass die Studierenden sich dieses Podcast, die Vorlesung also nochmal anhören konnten. Irgendwann zur Hälfte der Zeit habe ich dann gefragt, sagen Sie doch mal ehrlich, hört sich das überhaupt noch jemand an? Also anderthalb Stunden sich das anzuhören, das kann doch wohl nicht sein. Sie können mir ruhig die Wahrheit sagen, es tut mir nicht weh. Es war ja kein Riesenaufwand für mich. Etwa 4/5 meldeten sich. Ich war trotzdem leicht mit Zweifel behaftet, ist das wirklich so, dass sie dich das anhören. Dann habe ich sie zu prüfen gehabt, 20 hintereinander, in anderthalb Tagen. Und das Ergebnis war für mich verblüffend, so oft im eigenen Wortlaut mich zu hören. Das war erstaunlich. Die Nachfrage hat dann wirklich ergeben, dass sie an den möglichen und unmöglichsten Stellen, also sich zunächst den Podcast runtergeladen haben und wo auch immer auf diese Art und Weise mindestens einen Teil der Prüfungsvorbereitung praktiziert haben. Sicherlich muss man an der Stelle diskutieren, ob und wie der Einsatz korrekt ist oder was man noch anders machen kann, dass man aufpassen muss, dass man sie weiterhin zum Denken anleitet und ähnliche Sachen. Aber die Frage ist zum Beispiel, das ist jetzt für die Lehrenden eine mögliche Form, wie ich vorhin gehört habe, wird diese Veranstaltung aufgezeichnet. Ja, es ist die Frage, wie gehen wir mit dem eigentlich um, mit dem gesprochenen Wort? Und wenn die Humboldt-Universität sich über ihr, wie man denn das 200-jährige Jubiläum begeht, Gedanken darüber macht, dann muss man sich vielleicht auch fragen, wie dokumentiere ich denn die gegenwärtige Zeit? Und wenn ich die gegenwärtige Zeit dokumentiere, wie weit spielt der Ton eine Rolle? Er konnte in den vergangenen Jahren, also zu Gutenberg-Zeiten und Ähnlichem, keine Rolle spielen, weil wir keine technischen Möglichkeiten hatten, das überhaupt zu beherrschen. Oder zum Beispiel das nahezu verlustfreie Kopieren zu ermöglichen. Also sind wir möglicherweise an dieser Stelle bei einem Wandel? Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich werde das Experiment nicht auf die Spitze treiben, um Sie nicht zu lange in Irrtum zu bringen. Ich wollte Ihnen zeigen, ein, wenn man so will, Werbevideo des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik. Das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik hat zum einen die Aufgabe Hochleistungsrechenkapazität für die Berliner Wissenschaft, aber mittlerweile auch für deutlich mehr in den norddeutschen Ländern zur Verfügung zu stellen. Und zum anderen zeichnet sich dadurch aus, dass sie versucht, angewandte Mathematik, so heißt das, glaube ich, voranzubringen. Eines dieser Beispiele, die ich zeigen wollte, war aus der Chirurgie. Wie also Kieferchirurgie tatsächlich funktioniert, wie man 3D-Modelle berechnet und wie man auf diese Art und Weise, ja, Hypermillimeter genau, tatsächlich Operationen vorberechnet, um sie dann auch auf diese Art und Weise ausführen zu lassen. Wie man Simulationen in 3D reinbringt, sodass die Person, die operiert wird, zum Beispiel wenn es um den Unterkiefer geht, sich vorher ansehen kann, wie wird es denn hinterher aussehen? Möchte ich denn so aussehen oder möchte ich nicht? Das ist ein schön anschauliches Beispiel. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier nicht so parat habe, aber ich glaube, es wird zu lange dauern, das nochmal wieder ins Leben zu rufen. Die Frage an der Stelle ist für mich, welche Möglichkeiten dieses Verfahren so anschaulich tatsächlich zu beschreiben gibt es, neben einem solchen digitalen Video? Schaffen wir das mit Text? Ist also das eine mögliche Änderung, die wir und mit der wir tatsächlich umzugehen haben? Und damit komme ich also dann zum Fazit aus meiner ganz persönlichen Sicht, dass ich zu der Auffassung gelangt bin, dass es diesen Paradigmenwechsel gibt, dass wir uns gerade darin befinden, dass wir an der einen oder anderen Stelle versuchen, mit unterstützenden Werkzeugen diesen Prozess tatsächlich stabil zu gestalten, dass wir aber dabei sehr, sehr am Anfang stehen und für manche Probleme, so glaube ich, noch nicht mal eine Idee haben. Dankeschön.